Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Mein Name ist Sascha Tam und ich freue mich wieder über alle, die zuhören. Heute geht es um die Frage: Darf YouTube und dürfen andere vergleichbare Anbieter Inhalte löschen, Anbieter sperren und ähnliches tun? Und meine Antwort ist ganz klar: Ja, das dürfen sie. Oder noch genauer, da es gar nicht so sehr um die legale Sichtweise der Dinge geht, ja, das sollten sie dürfen. Und aus einer freiheitlichen Sicht gibt es aus meiner Sicht nur wenig Zweifel, dass sie das dürfen. Und zwar nach Kriterien, die sie selbst festlegen können. Wer ist sie? Das ist letztlich das Management, sind die Eigentümer, für die das Management spricht, sonst müssen sie rausschmeißen von YouTube. Das sind in diesem Fall noch weitergehend die Eigentümer von Google, weil YouTube Google gehört. Aber die Strukturen spielen jetzt hier nicht so eine Rolle. YouTube hat das Recht, alles, was auf seiner Plattform ist, nach welchen Kriterien auch immer, zu bewerten und, wenn es den Kriterien widerspricht, etwas herunterzuschmeißen. Denn vor allem ist die entscheidende Frage, wer sonst sollte das Recht über den Zugang zu YouTube für Anbieter von Videos haben? Wer sollte das Recht sonst haben? Sehr schwierige Frage. Staat, die Gesellschaft, Stakeholder? Nein. Die Eigentümer sollten das Recht haben und die von ihnen Ermächtigten. Niemand sonst. Eine ganz andere Frage, der ich mich etwas später widmen werde, ist es, ob es klug ist, ob es unternehmerisch schlau ist, ob es langfristig vor allem eine gute Entscheidung ist, bestimmte Inhalte zu sperren oder bestimmte Anbieter von Inhalten. Doch das ist letztlich eine Entscheidung der Eigentümer des Managements. Ich werde so ein paar Argumente dann durchgehen. Zuvor jedoch, das heißt, dass YouTube auch zum Beispiel dieses Video sperren könnte, falls ihnen nicht gefällt, falls es gegen irgendwelche Standards, die sie sich gegeben haben, verstößt und so weiter. Das heißt das auch. Es wäre zwar nicht schön und würde einigen die Freude nehmen, mich über YouTube sehen zu können, aber auch dieser Podcast ist der Beweis, es gibt natürlich noch genug andere Plattformen. Im schlimmsten Fall könnten natürlich alle ein bestimmtes Video oder ein bestimmtes Audio Dokument, das Audio-File löschen. Ja, das könnte sein. Das wäre nicht schön. Und es wäre aus allgemeineren Gesichtspunkten vielleicht auch nicht gerechtfertigt. Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die darüber entscheiden, nicht das Recht dazu hätten und nicht die Freiheit dazu haben sollten, das zu tun. Überlegen wir uns mal ein paar Argumente, die vorgebracht werden, ganz allgemein dazu, wie Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter, andere, Instagram mit den Inhalten umgehen sollen. Beginnen wir erstmal mit der staatlichen Perspektive. Die Perspektive all dieser Anbieter, ich sage jetzt mal sozusagen generell YouTube. Aber ich habe ja klar gemacht einigermaßen, es meint auch viele andere, muss staatliche Gesetze umsetzen. Also wenn die Verbreitung bestimmter Inhalte in einem Land illegal ist, strafbewehrt ist, so geht die Argumentation, dann muss YouTube das umsetzen. Das ist eine schwierige Diskussion. Unter anderem, weil YouTube natürlich eine globale Plattform ist und man alles überall sehen kann. Mit Ausnahmen kann man auch regulieren, aber doch sehr oft. Und ich rede nicht heute, jedenfalls, rede nicht über geistige Eigentumsrechte, Lizenzrechte und sowas, sondern nur über Inhalte, die irgendwie gegen etwas verstoßen könnten. Dann kann YouTube von bestimmten Staaten gezwungen werden, bestimmte Inhalte zu entfernen. Das ist dann eine Frage für YouTube, ob sie dem folgen, beispielsweise wenn der chinesische Staat irgendwas entfernt haben will oder so. Ja, aber es ist auch ein spezielles Problem, wenn es gegen klar formulierte staatliche Gesetze oder Eingriffe eines Staates, wenn gegen die verstoßen wird. Schwieriger wird es schon, wenn YouTube sozusagen ein eigenes Prüfungsrecht übergestülpt wird, dass die selber sich ein paar Gedanken machen, ob sie nicht gegen Gesetze verstoßen und Probleme bekommen können, okay. Aber wenn sozusagen per Gesetz sie einen Prüfungsauftrag bekommen, den sie dann teilweise weiterreichen, dann ist das tatsächlich problematisch. Aber nicht von der Seite, dass YouTube folgt, zumindest nicht prinzipiell von der Seite, dass YouTube folgt, sondern von der Seite, dass jemand versucht, und zwar Staaten versuchen, Unternehmen zu Agenten ihres Handelns, ihrer Ermittlungen zu machen. Dass es Gründe geben kann, dabei mitzumachen, zum Beispiel, wenn die chinesischen Behörden irgendwas wollen oder auch andere Behörden irgendwas wollen. Wir müssen das nicht auf China oder derartige Länder konzentrieren. Ja, das ist so. Und die Kritik muss dann ansetzen auf den staatlichen Vorgaben und dem staatlichen Versuch. Also eine freiheitliche Kritik muss dann dort ansetzen, den Versuch, Unternehmen zu gebrauchen, um irgendetwas durchzusetzen. Damit sage ich nicht, dass es nicht legitim sein kann, bestimmte Inhalte zu verbieten. Ich glaube, dass das außerordentlich wenige Inhalte sind, die tatsächlich sehr stark in ihrer Verbreitung eingeschränkt werden sollten oder gar ganz verboten werden sollten. Die gibt es. Das sind meistens oder fast nie politische Inhalte, sondern andere. Dann gibt es aber in den verschiedenen Ländern Gesetze gegen, was man so Hate Speech nennt, oder Aufforderung zu Gewalttaten. Die können freiheitlich bestimmten Grenzen sinnvoll sein. Sie neigen aber dazu, auch in letzter Zeit immer stärker missbraucht zu werden, um bestimmte unliebsame Meinungen, egal was ich jetzt davon halte, von diesen Meinungen einzuschränken. Doch kommen wir zurück zum Unternehmen selbst, zu YouTube. Ein Unternehmen hat tatsächlich starke Anreize dazu, so einem gewissen Massengeschmack, Massenmeinung zu entsprechen. Es steht sehr leicht unter öffentlichem Druck, bestimmte Dinge zu entfernen. Menschen wollen bestimmte Sachen nicht sehen, obwohl natürlich YouTube meines Wissens noch nie jemanden gezwungen hat, irgendeinen seiner Inhalte anzugucken. Aber die möchten manches nicht sehen, möchten nicht, dass es andere Leute sehen, möchten eigentlich nicht, dass es überhaupt irgendjemand sagen darf. Solche Menschen gibt es. Und die sind das eigentliche Problem. Dass YouTube opportunistisch versucht, denen entgegenzukommen und nicht ständig PR-Krisen haben möchte im Verhältnis mit solchen oft sehr lauten Gruppen. Das ist verständlich, das mag man nicht schön finden, das finde ich ehrlich gesagt auch nicht schön. Aber es ist das Recht, es ist auch das Recht YouTubes überhaupt aus allen Gründen, die ihnen so einfallen, und mal ganz streng genommen sogar ohne Grund, Dinge zu löschen. Wenn sie damit im Rahmen ihrer von ihnen festgelegten Geschäftsbedingungen bleiben, die kaum jemand liest, die von cleveren Anwälten so formuliert sind, dass sie selber schon so relativ großen Handlungsspielraum haben. Und wenn sie diesen Handlungsspielraum haben, so sollten sie in dem nicht eingeschränkt werden. Und zwar deshalb, weil sie diese Plattform mit gigantischer Reichweite geschaffen haben. Weil sie ihnen gehört, den Eigentümern. Und genau dort setzt ein weiterer Argumentationsstrang an. Der sagt, ja, das ist jetzt so groß, man kommt ja gar nicht dran vorbei, das kann man genauso über Facebook sagen. noch stärker über Google. Das ist ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell, hat aber gar nicht so sehr. Das muss jetzt reguliert werden. Die können da nicht einfach schalten und walten, wie sie wollen, weil die haben ja ein Monopol. Und da muss jetzt reguliert werden. Also die müssen zum Beispiel jedem Zugang liefern, außer der Staat sagt nein. Die dürfen nicht gegen bestimmte Inhalte vorgehen, nicht gegen bestimmte Personen, weil sie eben so groß sind, weil sie ein amerikanisches, also werden die eher verglichen, so mit niemand darf von der Stromversorgung oder sowas ausgenommen werden, werden als Utility bezeichnet, behandelt. Es wird zumindest versucht, weil sie irgendwie so ein bisschen alternativlos sind. Das ist aber natürlich ein ganz gefährliches und unfreiheitliches Argument. Erstens haben diejenigen, die YouTube, Google, Facebook und so weiter geschaffen haben, etwas geschaffen, was es vorher nicht gab. Sie haben sich nicht irgendetwas angeeignet oder so. Sie haben einen, man kann fast sagen, einen Wirtschaftszweig geschaffen. Sie haben auf jeden Fall ein Unternehmen geschaffen, was eine Dienstleistung anbietet. Für praktisch alle zugänglich, die es vorher nicht gab und die offensichtlich viele Menschen wollen. Daraus, dass die nun so groß geworden sind, leiten sich aber für die anderen überhaupt keine Rechte ab. Null, nada. Wer glaubt nicht, auf Facebook sein zu müssen oder auf YouTube was zu gucken oder auf YouTube was einzustellen, was anzubieten, einen Inhalt, der muss das nicht machen. Er ist nicht dazu gezwungen. Ist er nicht. Oder sie, um es korrekt zu formulieren. Sind sie nicht diejenigen, die da was anbieten wollen, sind nicht gezwungen dazu. Dass alle anderen Anbieter sehr viel schwächer sind, so what? Dadurch kann man noch lange nicht erzwingen sein, den Unfug, den man selber redet, über einen bestimmten Kanal verbreiten zu dürfen. Auch wenn es mich natürlich freut, dass ich auch verbreitet werde. Oder dass das, was ich sage, verbreitet wird. Aber es gibt kein Recht darauf. Denn dieses Recht würde uns auf eine ganz, ganz gefährliche, schiefe Ebene bringen. Dass jemand, der ein Unternehmen schafft, der eine Plattform schafft, der ein Netzwerk schafft und unterhält, was viele Menschen nutzen, auf einmal weniger Rechte hat als andere. Dass er nicht mehr bestimmen kann, was auf seinem Eigentum passiert. Innerhalb seines Eigentums. Das wäre der viel gefährlichere Weg. Natürlich sollen die Eigentümer das Recht haben, dort zu entscheiden, was sie wollen. Und große Teile des Erfolges, den diese Unternehmen haben, hängen natürlich von der Weise, wie sie Zugang geregelt haben, ab. Wie sie geregelt haben, wer dort was einstellen darf, wer dort einen Account haben darf. Und zwar haben sie es sehr großzügig gemacht und kostenlos erstmal für diejenigen, die dort den Account haben, die dort was reinstellen. Hätten sie auch mit Kosten verbinden können. Wäre Facebook sicher nicht so groß, wären andere nicht so groß. Wäre YouTube nicht so groß. Aber das gibt ja anderen, die nicht drin sind, keine besonderen Rechte oder auch denen, die dabei sind, auch keine besonderen Rechte. Bei allem muss man an die Bedingungen sich halten. Auch das Unternehmen, man geht ein implizites Vertragsverhältnis ein. Aber es entstehen keine besonderen Rechte daraus für die anderen, dass die so groß sind. Natürlich wollen die Leute in sozialen Netzwerken sein, weil sie groß sind und sie dort viele andere Leute treffen oder viele Sachen, viele Informationen, viele Kontakte, alles Mögliche bekommen. Aber dass etwas das Größte ist, gibt denjenigen, die nicht dafür bezahlt haben, die es nicht da rein investiert haben, keine besonderen Rechte. Und auch das Argument, ja, mit unseren Inhalten machen wir ja YouTube, Facebook, wen auch immer größer. Das mag sein. Da spricht auch einiges dafür. Das ist wahrscheinlich so, ja. Aber es gibt keine besonderen Rechte zu sagen, jetzt dafür darf ich dann da alles einstellen. Das erscheint mir ganz gefährlich. Und das ist so ein Regulierungsargument, dass die großen Anbieter sozusagen zu besonderen Pflichten kommen, auch Google oder sowas. Nee. Man kann immer sagen, okay, die machen bestimmt Sachen, die aus kaufmännischer Sicht oder aus der Sicht einer kaufmännischen Ethik nicht ganz so schön sind. Sie machen zum Beispiel Sachen, die man nicht so sieht nach außen. Ja, machen sie. Ohne jeden Zweifel machen sie das. Aber sie dürfen das. Sie dürfen nicht gegen ihre eigenen Vertragsbedingungen verstoßen. Und es gibt eine mächtige Öffentlichkeit, die so etwas irgendwann mitbekommt. Oft jedenfalls. Und dann kann darüber gesprochen werden und dann werden vielleicht die Geschäftsbedingungen geändert. Denn vor nichts haben natürlich viele der Anbieter, Facebook und so, mehr Angst, als dass niemand mehr seine Informationen, ob sie denn jemanden interessieren oder nicht, auf ihren Netzwerken einstellt. Aber umgekehrt entsteht denjenigen kein Recht darauf. Was sollen sie Facebook-Aktien kaufen? Oder Google-Aktien, wie heißt denn jetzt? Alphabet, ja? Sollen sie das kaufen? Okay, das geht. Aber als Vertragspartner haben sie nicht mehr Rechte, als sich aus dem Vertrag ergeben. Und man kann sich relativ leicht denken, dass das relativ wenige Rechte sind, da sie ja nichts dafür bezahlen, da etwas reinstellen zu dürfen. Dass jemand anders dann mit den Inhalten Geld macht, bei YouTube bekommen ja die Anbieter sogar ein bisschen was davon ab, aber bei anderen nicht. Ja, das ist es. Zu Facebook hat mal jemand gesagt, wenn du irgendwo kostenlos Informationen weitergeben kannst, einen Account haben kannst, dann bist du kein Kunde, dann bist du das Produkt. Yes, sollte man drüber nachdenken. Zumindest auch. Und jeder soll das für sich selber bewerten, ob das so ist. Aber all das gibt kein Recht, in die Eigentumsrechte einzugreifen. Weder bei YouTube noch bei sonst wem. Wenn YouTube entscheidet, ein Anbieter darf jetzt nichts mehr zeigen, dann ist es so. Dann kann es einen öffentlichen Aufschrei geben. Absolut richtig. Dann können Leute damit drohen, nie wieder was auf YouTube einzustellen oder zu gucken oder so. Auch richtig. Das muss aber YouTube abwägen, ob sie das Risiko wollen. Denn sie haben auch das umgekehrte Risiko, dass wenn da irgendwas drinsteht, was vielen nicht gefällt, sie öffentlich kritisiert werden und das führt vielleicht auch dazu, dass andere Menschen nicht mehr YouTube nutzen. Ist ihre Abwägung. Und all das sagt uns mehr, als es uns über YouTube sagt, über die gesellschaftliche, politische Stimmung, in der wir sind. Nämlich, dass es tatsächlich einerseits immer leichter wird, Inhalte zu verkünden, andererseits aber für immer mehr Menschen immer schwieriger wird, sich bestimmte Inhalte anzuschauen. Oder auch nur damit konfrontiert zu werden, dass andere sie sich anschauen, ansehen oder sowas. Das ist das Gefährliche. Wir sollten versuchen, in einer Gesellschaft zusammenzuleben, in der wir wenigstens durch Ignoranz, manchmal vielleicht durch Toleranz damit leben können, dass wir mit sehr vielen Menschen zusammenleben, die ganz andere Meinungen haben. Und dass wir auch in einer Gesellschaft leben, in der sehr viele Dinge passieren, die wir für vollkommen unakzeptabel halten. Es gibt sehr viele Dinge, die ich für unakzeptabel halte. Zum Beispiel dieses ganze verschiedene Identitätsgequatsche von links und rechts, wo Menschen danach beurteilt werden, wozu, zu welcher Gruppe sie gehören. Was ist überhaupt für groben Unfug, dass Menschen nur zu einer Gruppe gehören. Und insbesondere, wenn es um natürliche Merkmale geht, ist das alles noch viel unsinniger, aus der Zugehörigkeit irgendetwas zu folgern. Trotzdem würde ich nicht behaupten, dass man den Menschen, die so reden, das Wort verbietet. Ich halte die sogar teilweise für gefährlich, aber ich würde nie verlangen, dass sie ihnen das Wort verbieten. Es kann aber sehen, dass YouTube das vielleicht macht oder andere. Okay, das Recht sollen sie haben. Doch was hat das zu tun mit ihrem Geschäftsmodell? Ich bin kein Unternehmensberater. Und sie sind zwischen verschiedenen Polen da hin und her gezogen. Einerseits werden sie für ihre Vielfalt geliebt, dass man da sehr, sehr vieles findet, auch sehr, sehr kleinen Anbietern überall auf der Welt. Andererseits sind sie mit der öffentlichen Meinung konfrontiert. Aber der Weg, ihnen verbieten zu wollen, etwa gegen etwas zu diskriminieren, etwas zu verbieten, etwas rauszuschmeißen, Inhalte oder Anbieter, ist genauso gefährlich wie der allgemeinere Weg, sie zu zwingen, zum Alleinigen oder sich allein Mehrheitsmaßstäben zu unterwerfen oder staatlichen Maßstäben zu unterwerfen. Beides ist gefährlich. Und es ist gefährlich deshalb, weil es in Eigentumsrechte eingreift. Denen gehört die Plattform, nicht den Nutzern. Welchen Nutzer noch immer, den Passiven, die schauen, oder den Aktiven? Nein, das sind die Vertragspartner. Und man kann in einer Marktwirtschaft Verträge machen, mit wem man will, und daraus folgt auch, man kann auch sich verweigern, Verträgen. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass diese großen Social-Media-Anbieter gezwungen werden können, Kunden anzunehmen, Vertragsbeziehungen einzugehen, da sind wir auf einem ganz gefährlichen Pfad, und zwar unabhängig davon, gegen wen sie diskriminieren. Dass es oft, gerade für so große Unternehmen, geradezu unappetitlich ist, wie vorsichtig sie sind und wie stark sie Angst vor der öffentlichen Meinung haben und welche Kriterien sie da heranziehen und von wem sie sich die diktieren lassen, das ist was ganz anderes. Aber es ist ihre Entscheidung und nur ihre Entscheidung. Außer sie Angebote auf ihren Plattformen verletzen direkt und unmittelbar Gesetze. Da muss man über die Gesetze diskutieren, nicht über die Plattform. Der Schutz der freien Meinungsäußerung von Free Speech, freier Rede, freiem Ausdruck ist in den Ländern dieser Welt sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und damit sind natürlich global operierende Plattformen sehr stark konfrontiert. Aber das ist dann ein politisches Thema. Das Thema, in deren Geschäftsprozesse einzugreifen, das ist auch ein politisches Thema, aber ein ganz anderes. Und hier wird es gefährlich aus freiheitlicher Sicht. Also nochmal, ich bin der Meinung, und ich glaube, das ist von einer freiheitlichen Sichtweise ziemlich gedeckt, dass die Eigentümer der Plattform entscheiden können müssen, im Rahmen ihrer Geschäftsbedingungen, die sie im Übrigen auch immer wieder ändern können, entscheiden können müssen, was da gezeigt werden darf und was nicht. Und das mag dann jemand Zensur nennen, aber private Zensur ist eben keine staatliche Zensur. Und solange es nicht verboten ist, staatlich neue Netzwerke zu schaffen, neue Plattformen zu schaffen, was ja auch immer wieder geschieht mit sehr unterschiedlichem Erfolg, verständlicherweise, da Netzwerkeffekte sehr robuster Wettbewerbsvorteil sind, aber es geschieht trotzdem immer wieder. Solange also das Monopol nicht staatlich garantiert wird und gesagt wird, es darf nichts neben Facebook geben, es darf keinen Videoanbieter neben YouTube geben, die es natürlich gibt, beides gibt es, oder es darf keine Suchmaschine neben Google geben, das sind staatliche Monopole, die sind abzulehnen. Solange sind diese sehr starken Marktstellungen kein Problem aus meiner Sicht. Und solange können die machen, was sie für richtig halten. Und sie können dafür natürlich auch kritisiert werden. Ganz massiv. Wenn man deutlich zeigen kann, dass Suchergebnisse bei Google nicht den von ihnen selbst verkündeten Kriterien genügen. Yes, natürlich kann das kritisiert werden. Und auch hier, niemand ist gezwungen, auf Google zu suchen. Und wenn man sagt, die Leute kennen aber die Alternativen nicht, dann ist das ein Problem der Leute und ein Problem der konkurrierenden Anbieter. Und von sonst niemandem aus freiheitlicher Sicht. Und wenn man da den Staat oder Staaten, die sind ja immer mit vielen verschiedenen Staaten konfrontiert, hineinholt, um irgendetwas zu erzwingen, sowohl die Löschung von irgendetwas oder die Markierung als Fake oder sonst etwas, als auch das Umgekehrte. Leute zu schützen, die unbedingt dort ihre Videos veröffentlichen wollen und das aus irgendwelchen Gründen nicht dürfen. In beiden Fällen öffnet man ein ganz gefährliches, freiheitsfeindliches Tor. Langfristig schaden sich Plattformen, indem sie zu stark diskriminieren gegen eigene Inhalte, weil sich diese Inhalte natürlich ihre eigenen Plattformen suchen werden und jemand die auch schaffen wird. Deshalb sind die Unternehmen immer in so einer Zwischenposition. Sie brauchen Netzwerkeffekte. Sie brauchen starke Netzwerke. Sie brauchen einfach viele Nutzer, sonst bricht das relativ schnell zusammen. Aber sie wollen auch vermeiden, zu viel öffentliche Meinung gegen sich zu haben. Und das ist das Problem. Die öffentliche Meinung oder die Meinung von bestimmten Gruppen, die sich sehr, sehr laut äußern können und Einfluss auf politische Entscheidungen haben, die es nicht ertragen können, dass abweichende Meinungen geäußert werden. Klingt irgendwie, ich versuche es nochmal klar zu machen, es klingt irgendwie widersprüchlich. Ich bin absolut der Meinung, dass fast alles oder alles geäußert werden darf auf YouTube. Nationale Gesetze müssen extra diskutiert werden und überhaupt Gesetze, staatliche Regelungen. Und gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass Sie nicht meiner Meinung folgen müssen, weil Sie private Unternehmen sind. Das ist gefährlicher als alles andere ist, wenn Sie sozusagen zum Ausführer staatlicher Weisungen werden, aber auch wenn Sie zum reinen Knecht öffentlicher Mehrheitsmeinung wären. Aber das ist wieder Ihr eigenes Risiko. Die sollen das selber so regeln, wie sie es für richtig halten. Es ist wünschenswert, wenn sie es transparent regeln, wenn man wenigstens weiß, worin die Kriterien bestehen. Aber nicht mal dazu würde ich sie zwingen wollen. Weil sie sind nicht alternativlos. Niemand ist gezwungen, dahin zu gehen. Und deshalb liegt die Verantwortung allein bei den Eigentümern und den von ihnen Beauftragten. Also, wenn Sie das auf YouTube gucken oder hören, oder woanders auch immer. Die Plattformbetreiber haben das Recht, aus meiner Sicht, freiheitliche Recht, zu diskriminieren, zu löschen, zu sperren. So unschön es sein mag und so unsinnig es auch sein mag, aber die Verantwortung liegt bei Ihnen. Und der Kern einer freien Gesellschaft ist, dass man eben die Befolgung von Positionen nicht erzwingen kann oder wenigstens nicht erzwingen sollte, staatlicherseits. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis nächste Woche auf YouTube oder auf welchem Kanal auch immer. Und tschüss.